Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio. Hallo, schön, dass Sie dabei sind beim Büchermarkt. Wir erinnern heute an einen Mann, der zu Wirtschaftswunderzeiten mit Gedichten berühmt wurde. Heinz Erhardt. Heute auf den Tag genau vor 40 Jahren ist dieser außergewöhnliche Wortkünstler mit 70 Jahren gestorben. Grund genug, in dieser Sendung noch einmal an Heinz Erhardt zu erinnern. Außerdem habe ich heute zwei Autorinnen im Angebot, die beide noch in der DDR aufgewachsen sind. Und beide belegen mit ihren aktuellen Romanen gerade vordere Plätze der Bestsellerliste. Zum einen ist das die Leipziger Schriftstellerin Daniela Krien, die dem ewig alten Thema Liebe neue Seiten abgewinnt. Und zum anderen geht's heute im Büchermarkt um Deutschlands Chefapokalyptikerin per se, nämlich um die 1962 geborene Sibylle Berg und um ihr gerade viel diskutiertes Buch Grime Brainfuck. Ein Titel, bei dem schon anklingt, das ist keine gute Nachtgeschichte. Doch für gute Nachtgeschichten mit Happy End, dafür war die Schriftstellerin und Spiegel-Kolumnistin Sibylle Berg ja tatsächlich noch nie bekannt. Ganz im Gegenteil. Ihre Fans, die lieben sie gerade für ihren bitterbösen Sarkasmus und für ihren unerbittlichen Blick auf Missstände. Ähnlich wie der französische Zyniker Michel Houellebecq schreibt auch Sibylle Berg am liebsten darüber, wie fies und bösartig heutige Zeitgenossen sein können. Gewalt, Pornografie, Selbstekel, Hoffnungslosigkeit, das sind die bewährten Zutaten ihrer Literatur. Und davon gibt's auch im neuen Buch Grime Brainfuck wieder jede Menge. Eva Pfister stellt das Buch vor.
Die englische Stadt Rochdale machte vor einigen Jahren Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass dort viele Mädchen von pakistanischstämmigen Jugendlichen vergewaltigt und zwangsprostituiert wurden. Manche Opfer erstatteten Anzeige, aber die zuständigen Behörden blieben untätig, aus Angst vor Rassismusvorwürfen. Dieser Skandal ist ein Kernmotiv in Sibylle Bergs neuem Roman GRM Brainfuck. Wenn man die drei Buchstaben wie ein Wort ausspricht, Grimm, klingt es fast wie Grimm. Tatsächlich liest sich das Buch streckenweise wie ein böses Märchen der Brüder Grimm. Vernachlässigte Kinder werden in einer finsteren Welt von brutalen Bösewichtern gepeinigt, können sie schließlich retten und sogar rächen. GRM meint aber Grime, zu Deutsch Dreck, eine Musikrichtung, die vor 20 Jahren in London entstand. Es ist ein schneller, harter Rap, in dessen Texten Gewalt und Hass eine große Rolle spielen. Die vier jugendlichen Protagonisten in Sibylle Bergs Roman lieben Grime. Don zum Beispiel, die gerade in die Pubertät kommt und es aufgegeben hat, von ihrer überforderten Mutter geliebt werden zu wollen, hält sich an dieser Musik fest.
Scheinbar nur für sie war Grime erfunden worden. Don wusste nicht von wem. Don wusste nur, dass die Musik so klang, wie sie sich gerne fühlen würde. Wütend und gefährlich. Die Stars hatten die besten Turnschuhe, Ketten und Autos. Sie hatten es geschafft. Sie waren Helden.
Don freundet sich mit Karen an, der hochbegabten Tochter aus einer schwarzen Familie, die durch ihren Albinismus eine zweifache Außenseiterin ist. Die dritte in Sibylle Bergs Bande von 12- bis 13-jährigen Kindern ist Hannah, ein verwaistes Mädchen aus einer asiatischen Familie. Schließlich kommt noch Peter dazu, der autistische Sohn einer polnischen Gastarbeiterin. Auch er bleibt allein zurück, als seine Mutter einen reichen Mann kennenlernt. Wie Sibylle Berg das Leben in den armen Vierteln englischer Städte beschreibt, ist nichts für schwache Gemüter. Die hohe Arbeitslosigkeit macht die Männer aggressiv. Sie lassen ihre Launen an den Frauen aus, die zwischen prekären Jobs noch auf Liebe hoffen oder in den Alkoholismus abdriften. Die Kinder treiben sich in leerstehenden Fabriken herum, in denen mit Drogen oder Sex gehandelt wird, und sind wehrlos der Gewalt der Älteren ausgesetzt. Seien es Brüder, Väter oder eben junge Männer wie Patuk, der sich als Loverboy Karen nähert, um sie dann mit Drogen gefügig zu machen und zu prostituieren. Die Geschichten der vier Jugendlichen sind ergreifende Sozialdramen, aber Sibylle Berg umgibt diese mit so viel bissigem Sarkasmus, dass sie jegliche Gefahr von Gefühlsduselei sofort bannt. Zudem ist die Handlung durchsetzt mit politischen Analysen, immer polemisch zugespitzt.
Die Verachtung der Kapitalisten gegenüber den Armen hatte sich institutionalisiert. Obdachlose, Arbeitslose, Arbeitsunfähige, Kranke, Schwache mussten akribische, nicht nachvollziehbare bürokratische Schwachsinnsanforderungen erfüllen, um einen Minimalbetrag zu erhalten, der ihre Lebensfunktionen aufrechterhielt. Der unverwertbare Teil der Gesellschaft konnte durch kleine Formfehler sämtliche Unterstützung verlieren. Und dann hockten sie da, in ihren verranzten Buden ohne Strom und Heizung und Essen.
Der Roman von Sibylle Berg spielt in Großbritannien und hat viel mit unserer Gegenwart zu tun. Die neoliberale Politik hat drastische Kürzungen im Sozialbereich durchgesetzt. Die Folgen zeigen sich deutlich. Gesundheit ist wieder eine Klassenfrage und die Jugendkriminalität ist stark angestiegen, seit die Freizeitclubs geschlossen wurden. Man kann also das Buch als einen sehr ernst gemeinten Sozialreport lesen. Das ist aber nur die eine Ebene von Grime. Auf die zweite deutet der Untertitel hin. Brainfuck, der Name einer Programmiersprache. Die Autorin streut Zitate davon in ihre Dystopie eines durchorganisierten Überwachungsstaats ein. Einige Jahre nach dem vollzogenen Brexit hat sich die britische Regierung etwas Neues ausgedacht. Nur wer sich registrieren lässt, erhält Zugang zum Gesundheitssystem.
Der Kunde blickt in eine Kamera. Das Gesicht wurde an die Datenbank übermittelt, in Sekundenbruchteilen ein Chip mit den Daten des Betreffenden geladen. Geräte-IDs, biometrische Passangaben, Konten, Adresse, Krankheitsakte, Strafregister, sexuelle Vorlieben, Freundeskreis, Familie, soziale Auffälligkeiten, Vorstrafen.
Die Briten stehen Schlange, um sich den Chip implementieren zu lassen, denn als Belohnung winkt ihnen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Nur die jugendlichen Protagonisten bleiben skeptisch.
Erstaunt betrachteten die Kinder die Begeisterung der Eingeborenen. Menschen mit verschlissener Kleidung, schlechten Zähnen, aufgedunsenen Gesichtern, von Alkohol gezeichnetem Blick tanzten geradezu ausgelassen in die Nacht. Sie hatten wieder einen Glauben an ihre Regierung, einen Stolz auf ihr Land, stolz, Brite zu sein, stolz, Teil eines weltweiten Reiches zu sein, das großartige Land, das ihnen ein Einkommen schenkt.
Der Überwachungsstaat funktioniert jedoch eher schlecht als recht und das Dateninformationssystem lässt sich leicht knacken. So können Hacker zum Beispiel mit heimlich montierten Kameras die sexuellen Vorlieben ihrer Feinde auf öffentliche LED-Wände projizieren. Das ist ziemlich gruselig, zumal die Autorin kaum eine brutale Perversion auslässt. Diese Pornos bilden die dritte Ebene von Grime, Brainfuck, und sind in ihrer Redundanz schuld an manchen Längen des Romans. Zusammen mit immer neuen, trostlosen Sozialfällen und Szenen brutaler Gewalt macht das die Lektüre ziemlich anstrengend. Bis die Kinder die Rache an ihren Peinigern ausgeführt haben, vergeht auf 640 Seiten viel Zeit. Zeit, in denen sie durch das verkommene London strolchen, sich verlieben, sich langweilen und ihren Freunden, einer jugendlichen Hackerbande, zuschauen. Diesen Hackern gelingt es tatsächlich, das staatliche Überwachungssystem zu outen. Das ist der letzte traurige Höhepunkt in Grime. Die Leute können sich plötzlich selbst auf den öffentlichen Bildschirmen sehen und dazu die auf ihren Chips gespeicherten Informationen lesen.
»Ist das nicht so privat?«, fragt eine Frau. »Dass die wissen, dass ich in den Wechseljahren bin und dass ich fremdgehe?« »Die? Wer sind die?«, flackert es im Land durch Millionen Hirne. »Vielleicht geht es jetzt los«, denkt Hannah. Eine Revolution. Die Leute werden den Staatsschutz stürmen und das Regierungsgebäude belagern. Sie werden sich ihre Chips aus dem Arm beißen und ihre biometrischen Pässe verbrennen, die Kameras zerstören und... »Kann man das auch zu Hause empfangen, das Programm?«, fragt eine Frau. »Da hätte ich alle Informationen zu meinen Nachbarn.« In dem Moment weiß Hannah, dass die Freunde verloren haben.
Das Ende entspricht ganz der traurig beißenden Ironie Sibylle Bergs. Die Kinder werden erwachsen und passen sich an. Die künstliche Intelligenz hat die Macht übernommen. Die Demokratie ist ein Fake und alle sind zufrieden.
Tja, und wer das glaubt, der wird sicher nicht selig. Das war Eva Pfister über Grime Brainfuck, den gerade heftig diskutierten Gesellschaftsroman von Sibylle Berg. Erschienen ist er im Kiepenheuer und Witsch Verlag Köln, 640 Seiten, 25 Euro. Wie hoch ist der Preis für die persönliche Freiheit? Oder anders gefragt, wie verträgt sich unsere Sehnsucht nach Selbstverwirklichung mit dem Wunsch nach Liebe und Partnerschaft? Oft nicht so gut. Das jedenfalls sagte die Schriftstellerin Daniela Krien kürzlich in einem Zeitungsinterview. Nicht nur viele Männer, so Krien, auch viele Frauen hätten heute völlig überzogene Erwartungen an eine Partnerschaft. Und die Frage danach, wie die Liebe überhaupt im profanen Alltag lebbar ist, die steht nun auch im Zentrum ihres neuen Romans. Der handelt gleich von 5 Frauen in der Mitte ihres Lebens und alle 5 wohnen wie ihre Schöpferin im ostdeutschen Leipzig. Und sie sind irgendwie alle immer noch auf der Suche nach der großen Liebe. Julia Schröder berichtet.
Der Mensch ist, wie Ian McEwan es formulierte, neben vielem anderen ein materielles Ding, leicht zu zerstören und gar nicht so leicht wieder zu heilen. Was für den Körper gilt, gilt auch für die menschliche Seele. Und Daniela Krien erzählt davon in ihrem neuen Roman auf einprägsame, schmerzhafte, lang nachklingende Weise. Um 5 Frauen dreht sich das Buch, alle 5 geboren Mitte der 70er wie die Autorin. Frauen mit einander berührenden Lebensgeschichten, die wir an unterschiedlichen Punkten dieser Lebensgeschichten kennenlernen. Paula, mit der dieser Erzählreigen beginnt, ist eine alleinerziehende Buchhändlerin und arbeitet sich auch dank einer neuen Liebe aus einer schweren Depression heraus. Ihre Jugendfreundin Judith, erfolgreiche Ärztin, organisiert ihr Geschlechtsleben mit Hilfe der effektiven Algorithmen einer Dating-Plattform. Für zartere Bedürfnisse hat sie ihr Pferd. Judiths Patientin Brida wiederum ist Schriftstellerin, kommt aber wegen ihrer Pflichten als Familienfrau nicht zum Schreiben. Vor vielen Jahren hat Brida der Geigenlehrerin Malika, der 4. Heldin in diesem Buch, deren Geliebten Götz abspenstig gemacht und geheiratet. Die lange Einsamkeit der einst verlassenen Malika hat überraschend ein Ende, als Malikas schöne Schwester, die Schauspielerin Jorinde, mit einem Mal auf ihre Hilfe angewiesen ist. So unterschiedlich diese 5 Frauen sind, so typisch für ihre Generation, sind die Dinge des Lebens, mit denen sie irgendwie klarkommen müssen. Etwa als Brida sich für das Schreiben und gegen ihre Ehe entschieden hat.
Zwar lebten Götz und sie nicht mehr zusammen und teilten keinen Alltag mehr, aber sie schliefen noch miteinander und immer hatte sie das Gefühl gehabt, ein einziges deutliches Zeichen genügte für einen Neuanfang. Sie hatten sich auf das Nestmodell geeinigt, die Kinder blieben in der Wohnung und die Eltern wechselten sich ab. Regelmäßig besprachen sie äußerst vernünftig die Belange der Kinder.
Die Folgen dieses Arrangements, geschiedene Eltern, die weiterhin heimlich Sex haben, sind einschneidend für Brida. Ebenso einschneidend, wie es für Paula ist, als ihr Kind stirbt und ihr Mann ihr die Schuld gibt.
Der Tod ihres Babys entfernte sie vom Durchschnitt. Ihr Schmerz blieb ungeteilt. Es war wie ein nachwachsender Kuchen, von dem sie aß und aß, ohne dass er je kleiner wurde. An ihrem Leid mussten sich alle messen lassen. Kaum jemand bestand.
Was in Daniela Kriens Roman die Leben dieser 5 Frauen beschädigt oder bricht, sind allerdings nicht immer die großen Katastrophen, nicht einfach überforderte oder selbstgerechte Männer oder auch die Hypotheken der Kindheit. Es sind, müssen Sie feststellen, die eigenen Entscheidungen, aus denen sich das Schicksal formt. Sie alle erleben Augenblicke, in denen sie sich, wie die trauernde Paula, zu erinnern versuchen, wann die Dinge außer Kontrolle geraten oder dem Glück am ähnlichsten gewesen waren. Hinter diesen Schlaglichtern auf Momente von Verlust oder Verirrung schimmern dann auch die großen Fragen auf, die sich Frauen im Postpatriarchat stellen, die nach Kindern und Karriere beispielsweise, nach Freiheit und Verantwortung, nach Selbstbestimmung und Hingabe und nach dem Preis, den nicht nur Daniela Kriens 5 Frauen für jede Entscheidung, wie sie auch ausfallen mag, zu zahlen haben. Die Liebe, so geht der weiterhin an ihren geschiedenen Mann gefesselten Schriftstellerin Brida irgendwann auf, die Liebe ist vom titelgebenden Ernstfall aus zu betrachten, denn, wie sie sagt, Liebe ist eine Tat. Doch wie lebt es sich nach dem Ende der Liebe? Oder noch schlimmer, wie lebt es sich, wenn die Liebe zwar andauert, aber beim anderen kein Echo mehr findet? Bridas Fazit, so einfach es lautet, trifft ziemlich genau den Nagel gegenwärtiger Beziehungsfragen auf den Kopf.
Die Liebe ist nicht das Miteinander zweier unabhängiger Individuen, die sich jederzeit wieder auf die eigene Selbstständigkeit zurückziehen können. Der geschützte Raum einer friedlichen Welt, in der Mann und Frau tagtäglich entscheiden, was es heißt, ein Mann oder eine Frau zu sein, hat sie vergessen lassen, dass es darunter etwas anderes gibt, eine alte Ordnung, deren Notwendigkeit nur vorübergehend außer Kraft gesetzt ist.
In dieser düsteren Diagnose spricht eine Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs. Doch die 1975 geborene Daniela Krien legt auch in der Rollenprosa einen Finger in den neuralgischen Punkt gegenwärtiger Lebensentwürfe. Irgendwer kommt immer zu kurz. Das liest sich eindringlich und berührend, ohne ideologischen Furor, aber mit unglaublich genauem Blick auf alltägliche Erfahrungen. Die Qualitäten von Daniela Kriens Prosa erschöpfen sich jedoch nicht in treffenden Zustandsbeschreibungen. Krien hat die Liebe im Ernstfall in Leipzig angesiedelt, wo sie selbst seit langem lebt. Das verortet die mit sehr feinen zeitlichen Versetzungen erzählten Biografien nicht nur in bestimmten Landschaften, sondern stellt sie auch in den Lauf der Zeitgeschichte. Besonders gut gelingt ihr das in den Passagen über die Eltern von Malika und Jorinde, zu DDR-Zeiten ein gefragtes Intellektuellenpaar im exemplarischen Schillern zwischen bohemiger Dissidenz und unvermeidlicher Anpassung, die den neuen Verhältnissen mit zunehmender Verbitterung begegnen. Die wechselnden Perspektiven dieses Erzählreigens setzen sich immer neu zusammen und fügen sich am Ende zu einem Bild von der Mitte des Lebens, nach der es trotz der Beschädigungen keinen Anlass gibt, alle Hoffnung auf Heilung fahren zu lassen.
Lobt Julia Schröder Die Liebe im Ernstfall, den neuen Roman von Daniela Krien. Er liegt im Diogenes Verlag Zürich vor, 288 Seiten, 22 Euro. Eigentlich sah Heinz Erhardt ja eher aus wie ein Handelsvertreter und nicht wie ein Bühnenstar. Immer brav im Anzug gekleidet, pummelig und dazu noch diese spießige Hornbrille auf der Nase. Doch Heinz Erhardt, dieser kleine, dicke und scheinbar immer gut gelaunte Wortakrobat, er brachte wie kein anderer die Nachkriegsdeutschen der 50er und 60er Jahre zum Lachen. Und seine scheinbar einfachen Witzgedichte, die hatten es bei etwas näherem Hinsehen durchaus in sich. Merkwürdigerweise aber hat dieser Ausnahmedichter, der am 5. Juni 1979 mit 70 Jahren gestorben ist, nie eine Literaturauszeichnung erhalten. Bleiben Sie heiter, am besten mit guter Literatur. Hier im Studio verabschiedet sich für heute Gisa Funk.